Deutschlandfunk. Kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich in diesem Montagmorgen Dirk-Oliver Heckmann. Herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk. Tja, wäre es ein Drehbuch für einen Film über den US-Präsidentschaftswahlkampf gewesen, es wäre vermutlich abgelehnt worden, weil zu surreal. Denn das, was die Amerikanerinnen und Amerikaner in den letzten Wochen erlebt haben, das scheint jede Fiktion zu übertreffen. Erst ein amtierender Präsident Joe Biden, der mit geistigen und körperlichen Aussetzern Panik auslöst. Ein TV-Duell, das wohl schon längst in die Geschichte eingegangen ist. Dann das Attentat auf Donald Trump, das er nur um Haaresbreite überlebte. Sein Instinkt, sofort die Chance zu erkennen, ikonische Bilder zu produzieren. Der Aufstand der Demokraten gegen ihren eigenen Kandidaten. Bidens Rückzug. Die schnelle Entscheidung für Kamala Harris, das alles hört sich eigentlich zu irre an, um wahr zu sein. Und dennoch ist all das genau so geschehen. Welche Wendungen werden die nächsten Monate noch bereithalten und vor allem, wie wird das alles ausgehen? Wird Donald Trump der Wiedereinzug ins Weiße Haus gelingen oder kann Kamala Harris ihm Paroli bieten? Und vor allem, was würde das alles für die USA bedeuten, aber auch für Europa und für Deutschland? Präsidentschaftswahlen in den USA, Schicksalswahl auch für Europa, das Thema heute hier bei Kontrovers an diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Willkommen sage ich auch Andrew Dennison, Politikwissenschaftler und Leiter des Thinktanks Transatlantic Networks. Er ist zu uns hier ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schön, dabei zu sein.
Dann Jürgen Hart von der CDU. Er ist außenpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und ehemals Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit. Er ist uns aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Herr Heckmann, und alle anderen auch.
Ja, genau, herzlich willkommen. Und das sage ich auch Ralf Stegner von der SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Hallo, Herr Stegner.
Schönen guten Tag.
Und heute früh, da waren wie immer unsere Anrufbeantworter bereits geschaltet. Hier eine kleine Auswahl.
Als Holtmann in Ochsrup. Es ist ganz klar, wenn ein Möchtegern-Diktator wie Trump die Wahl gewinnen sollte, ist das für die ganze Welt eine Schicksalswahl. Nicht nur für Europa. Wie so viele Länder ist auch Europa nicht in der Lage, sich alleine gegen Putin und Co. zu verteidigen.
Natürlich ist die USA-Wahl eine Schicksalswahl. Wenn immer mehr Menschen bereit sind, die Demokratiefeinde zu wählen, wird Wohlstand, Freiheit und Frieden abgewählt.
Alexander Schwarz, Berlin. Ja, diese Wahl ist auch für Europa zu einer Schicksalswahl, weil alle Diktatoren und die es noch gerne werden möchten, warten sehnsüchtig darauf, dass Trump gewinnt und sie damit dann freie Bahn haben, um auch in den europäischen Ländern Schritt für Schritt die Demokratie abzubauen. Die ersten sind ja schon da, zum Beispiel Orban, der Versuch der PiS in Polen.
Berger aus Oldenburg. Sind die beiden Kandidaten dann wirklich so unterschiedlich? Beide wollen China als Konkurrenten um die Weltmacht bekämpfen und niederringen. Beide wollen sich auf Kosten der EU und an anderer Verbündeter wirtschaftlich aufschwingen und ihre Konkurrenten hinter sich lassen.
Wolf aus Berlin, ein wunderschönes Grüß Gott. Wenn Trump an die Macht kommen würde, wäre es für Europa nicht gut. Deswegen wäre es ein Schicksalsschlag, wenn Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Ein Straftäter gehört nicht an die Spitze der USA.
Charpentier, Frankfurt am Main. Diese Wahlen sind für Europa in jeder Hinsicht entscheidend. In sicherheitspolitischer Hinsicht, wirtschaftlich betrachtet und natürlich auch in kultureller Hinsicht.
Ja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh bereits erreicht haben zum heutigen Thema Präsidentschaftswahlen in den USA, Schicksalswahl auch für Europa. Aus aktuellem Anlass wollen wir aber zunächst nach Nahost schauen. Am Wochenende der Tod von 12 Kindern und Jugendlichen in einem drusischen Dorf in den Golanhöhen durch einen Raketenangriff. Die USA und die In Israel macht die Hisbollah dafür verantwortlich. Die Hisbollah bestreitet eine Verwicklung. Das israelische Militär hat schon mit kleineren Angriffen auf libanesisches Gebiet reagiert. Das Sicherheitskabinett, das israelische, hat grünes Licht gegeben, auch für größere Operationen. Befürchtet wird eine solche groß angelegte Reaktion Israels. Vielleicht die Frage an Sie, Jürgen Hart von der CDU zuerst. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht?
Wir haben ja bereits seit dem 7. Oktober als das absolut schlimmste Szenario angesehen, dass nicht nur die Terror-Hamas gegen Israel kämpft, sondern eben auch die Hisbollah als verlängerter Arm des Iran aus dem Libanon aus angreift. Es sind ja bis zu 100.000 Israelis im Augenblick evakuiert, was heißt im Augenblick seit vielen Monaten evakuiert aus ihren Dörfern im Norden Israels, weil dort eben Kampfhandlungen stattfinden und immer wieder Beschießungen aus dem Libanon. Wenn der Iran die gegenwärtige militärische besondere Belastung Israels nutzen wollte, um Israel tatsächlich empfindlich zu treffen und anzugreifen, dann würde man sich der Hisbollah bedienen. Und das, was wir erlebt haben, könnte ein Auftakt zu solch einem Angriff gegen Israel sein. Ich habe im Nachhinein den Eindruck, dass möglicherweise man auch bei der Hisbollah nicht genau wusste, was man da tut, beziehungsweise das vielleicht sogar gar nicht so beabsichtigt
vielleicht
war.
Vielleicht war es auch gar nicht so ganz der Plan, ja?
Ja, das werden wir jetzt, nicht wissen. Deswegen kommt es entscheidend darauf an, wie Israel jetzt reagiert, eben in einer Art und Weise, die es vielleicht ermöglicht, dass es doch nicht zum Anfang eines neuen Kampfes wird. Aber wir müssen uns klar machen, der Iran ist der größte Gegner Israels, der größte Störer des Friedens in der Region, auch der Unterstützer der Hamas, der Houthis im Jemen, die ja auch Israel angreifen, die unsere Handelsschiffe im Roten Meer angreifen und natürlich der schiitischen Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Er ist stark in Syrien engagiert, also insofern ist der Iran das große Problem. Und wenn der sein scharfes Schwert Hisbollah gegen Israel einsetzt, dann entsteht eine schrecklich schwierige Situation für Israel. Und das müssen wir unbedingt vermeiden.
Ralf Stegner von der SPD, Jürgen Hart hat gerade eben gesagt, es kommt drauf an, wie Israel reagiert. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie blicken Sie da drauf? Hat Israel überhaupt ein Interesse an einem Großkonflikt mit dem Libanon, mit der Hisbollah, mit dem Iran?
Eigentlich kann Israel kein Interesse daran haben, denn die Belastung durch die gegenwärtige Situation, die ist ja groß und schlimm genug. Es zeigt aber, dass das alles ein Pulverfass ist und dass wir immer wieder solche Schwierigkeiten haben werden, wenn die Grundfrage nicht gelöst ist. Und die besteht ja darin, dass einerseits Israels Sicherheit gewährleistet ist gegen Terrorismus und auf der anderen Seite das palästinensische Volk in Selbstbestimmung leben kann. Solange das nicht geklärt ist und immer wieder neue Generationen im Hass gegeneinander aufwachsen, besteht immer das Risiko, dass das übergreift und das entweder aus dem Libanon oder direkt aus dem Iran oder durch die Houthis oder durch andere eine ganze Region angezündet wird mit Folgen, die man sich gar nicht ausmalen kann. Und deswegen ist die Konsequenz ja nicht nur darüber zu sprechen, wie Israel jetzt reagiert und das hoffentlich besonnen tut. Da kann man bei Herrn Netanyahu immer auch gewisse Zweifel haben, dass das so ist. Sondern wie nötig es ist, dass nicht nur Amerika, sondern auch Europa diplomatisch Initiativen startet und daran mitwirkt, dass wir zu einer Friedenslösung im Nahen Osten kommen, die wir über viele, viele Jahre als überfälliger betrachten müssen. Denn die Lage ist einfach wie Sprengstoff, muss man sagen.
Und die ja bisher ins Leere gelaufen sind, das muss man ja auch dazu sagen. Andrew Dennison, Politikwissenschaftler, amerikanische Medien berichten, der US-Nahost-Beauftragte habe mehrfach mit dem israelischen Verteidigungsminister telefoniert, das Selbstverteidigungsrecht Israels betont, aber auch klar gemacht, dass man an einer Eskalation kein Interesse habe, dass es keinen Angriff auf Beirut geben dürfe. Wie groß ist der Einfluss der USA aus Ihrer Sicht?
Ja, nicht groß genug, auch wenn Israel ein Verbündete ist von existenzieller Bedeutung. Wir würden alles tun, um Israel zu schützen. Aber amerikanischer Einfluss ist begrenzt. Ich würde behaupten, Amerika scheint manchmal ein größeres Interesse an israelischer Demokratie und Sicherheit und Wirksamkeit in der Welt zu haben als die Israelis selbst, die manchmal Regierungen aufstellen, die wenigstens nach amerikanischen Interessen überhaupt nicht im israelischen Interesse sind. Aber wir Amerikaner haben ein Problem. Wir bieten Israel einen Schutz an. Existenzieller Schutz. Wenn Iran 300 Raketen gegen Israel schießt, kann Israel sich selbst nicht verteidigen. Würde Hezbollah eskalieren, kann Israel sich nicht verteidigen. Deshalb, sagen die Amerikaner, haben wir 2 Flugzeugträger im Mittelmeer. Aber Israel nutzt das aus. Das ist ein sogenannter Moral Hazard, ja, Hegemons Dilemma. Unterstützen wir und sichern wir unsere Freunde, nutzen die das aus und machen manchmal Unsinniges. Ja, wir haben eine ganz andere Vorstellung von Militärstrategie in Gaza als die Israelis. Denn wir wissen, jede Palästinenser, der die Israelis tötet, ist ein Rekrutierungsargument für den ganzen Nahen Osten. Aber Netanyahu hat nur sein Überleben sozusagen im Sinne. Daher ist es wirklich eine Gratwanderung, Solidarität zu zeigen, aber auch Einfluss, ohne den Eindruck zu erwecken, dass wir Israel verraten. Quadratur des Kreises nicht einfach, aber amerikanischer Einfluss ist begrenzt, aber doch zu nutzen.
Doch zu nutzen, und das ist ja auch ein Thema, das im amerikanischen Wahlkampf sicherlich auch heftig diskutiert werden wird, je nachdem, wie sich die Lage auch weiterentwickelt, ob es weiter eskaliert, ja oder nein. Jürgen Hart von der CDU, inwieweit dürfte sie dann das auch den US-Wahlkampf beeinflussen, dieses Thema, dieser Konflikt? Donald Trump hat ja schon mitteilen lassen oder mitgeteilt, mit uns wäre das nicht passiert.
Also eine der Legenden, die Donald Trump verbreitet, ist ja, dass er diese Kriege, an denen Amerika direkt oder indirekt beteiligt wird, Kriege in Anführungsstriche, dass er das sofort beenden würde und dass er auch alle Konflikte lösen würde. Er hat ja angekündigt, noch bevor er zum Präsident gewählt werden wird, wird er oder ins Amt kommt, wird er nach seiner Wahl den Russland-Ukraine-Krieg beenden. Das mag man glauben oder nicht. Ich habe das Gefühl oder die Befürchtung, dass es bei der Frage der Sicherheit Israels erstens tatsächlich um eine Bedrohung der Sicherheit Israels geht, wie wir sie seit vielen Jahren und Jahrzehnten nicht gehabt haben. Und dass zweitens, und ich habe es ja bereits eingangs gesagt, natürlich der Iran derjenige ist, der das größte Interesse daran hat, den Unfrieden in der Region aufzuwiegeln. Immer dann, wenn irgendjemand einen Friedensschritt unternimmt, wie zum Beispiel die viel gescholtene und in vielen Punkten auch zurecht gescholtene Regierung Netanyahu, etwa gegenüber der arabischen Welt, dann passieren Dinge vom Iran ausgelöst, wie zum Beispiel der 7. Oktober, Terrorangriff der Hamas auf Israel, der diesen Friedensprozess oder diesen Annäherungsprozess zu leben droht. Und genau das ist der Punkt in dem Augenblick, wo wir es nicht schaffen, den Iran in seine Schranken zu weisen und dafür zu sorgen, dass er seine Einmischung einstellt oder eben einem nicht mehr in der Lage ist, in der Form andere zu unterstützen. Nur dann kriegen wir wirklich Frieden in der Region. Und ich glaube, das möchte ich noch dazu sagen, wir müssen in Deutschland noch mehr tun, um die Hezbollah zu schwächen. Wir haben nach wie vor in Deutschland Vereine, die für die Hezbollah Geld sammeln, Geld waschen. Wir haben Personen, die der Hezbollah, der Terrororganisation zuzuordnen sind, die sich in Deutschland frei bewegen können. Wir haben Vereinsverbote durchgesetzt. Wir haben jetzt dankenswerterweise das Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg, was wir seit langen Jahren erwartet haben. Aber es müssen weitere Schritte erfolgen, die Hezbollah zu schwächen, die Terrororganisation Hezbollah zu schwächen, um eben auch da einen Beitrag zum Schutz Israels zu leisten.
Ja, vielen Dank, Jürgen Hart. Jetzt wollen wir wirklich uns mit dem ursprünglichen Thema beschäftigen und die USA schauen. Ralf Stegner, deswegen an die Frage und auch nochmal an Sie. Sollte die Lage im Nahen Osten eskalieren, inwieweit wird das den Vorwahlkampf in den USA beeinflussen? Wer könnte daraus sozusagen Profit schlagen?
Na, man macht das seit Jahrzehnten mit amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen beschäftigt, dann weiß man schon, dass in der Regel eher innenpolitische Fragen überwiegen und am Ende wahrscheinlich auch entscheidend sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass es unwichtig ist, was da außenpolitisch ist. Und da wir über knappe Wahlergebnisse vermutlich reden, da das in wenigen Swing States entschieden wird, können auch kleinere Bewegungen am Ende die Sache wenden. Und Fakt ist ja, dass auf der einen Seite, glaube ich, die Unterstützung Israels in Amerika nicht bestritten wird und zwar von keinem Lager bestritten wird. Dass aber auf der anderen Seite man schon gesehen hat, dass wenn man sich überhaupt nicht kümmert um die humanitären Fragen, zum Beispiel in Gaza, dass das dann eben Konsequenzen hat. Das hat die Biden-Kampagne gemerkt und das haben wir in Deutschland im Übrigen ja auch ein Stück gemerkt, dass Humanität immer für alle gilt. Das ist schwierig, weil man gleichzeitig sagen muss, es gibt ja zwei Dinge dazu vereinbaren, die Unterstützung Israels, aber auf der anderen Seite eben auch Humanität für alle. Und Trump hat natürlich schon, als er Präsident war, und das Atomabkommen, das mit dem Iran in Entwicklung gewesen ist, um zu verhindern, dass Iran eine Nuklearmacht wird, hat das ja aufgekündigt. Daran kann man übrigens sehen, was wir zu erwarten hätten mit einem Präsident Trump. Der würde nicht Konflikte lösen, sondern der wäre diplomatisch wahrscheinlich der Elefant im Porzellanladen, den man da am wenigsten brauchen kann. Was, glaube ich, durchaus anders war bei Joe Biden, mit dem wir sehr viel Glück gehabt haben als Präsident, gerade auch was außenpolitische Fragen angeht. Also ich glaube nicht, dass es die Wahl entscheidet, was außenpolitisch passiert, aber es ist nicht unbedeutend. Und deswegen macht ja der Trump auch seine großen Sprüche, was er alles bewegen will. Ich glaube, die Amerikaner wissen das schon einzuordnen. Und Verlässlichkeit dürfte außenpolitisch eher sein, wenn Kamala Harris Präsidentin wird und nicht, wenn Herr Trump zurückkehrt ins Weiße Haus.
Ich habe die turbulenten Wendungen in der letzten Wochen ja zum Eingang der Sendung kurz beschrieben. Ist ja wirklich hochinteressant, was da in den USA abgelaufen ist in den letzten Wochen. Andrew Dennison, die Frage an Sie als Deutsch-Amerikaner sozusagen. Der Rückzug von Joe Biden ist ja jetzt auch schon gefühlt Geschichte, aber weshalb kam der so spät aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn man Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte, muss man ziemlich stur sein, dickes Kopf haben.
Er ist es ja.
Wirklich an sich selbst glauben. Und so war Biden bis zum Ende. Es hat lang gedauert, weil es von größter Konsequenz war. Kein Zweifel, auch für ihn. Und weil so viele institutionelle Gründe dafür gesprochen haben, weiter die Macht zu erhalten. Auch, dass man keinen Streit haben wollte über seinen Nachfolger. Gab viele Gründe, das zu vertagen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war in USA, in den Rocky Mountains, bei so einem Retreat mit demokratischen Aktivisten und ganz Wochenende gesprochen zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, dann kam diese Botschaft. Und es war nicht Jubeln und Freude als solches, sondern mehr Erleichterung, Erlösung, dass das endlich vorbei ist. Man hat sich umarmt, man hat gesagt, I love Joe Biden, habe ich gehört. Und das war schon ein großer Schritt von ihnen. Im Nachhinein haben so viele Leute gesagt, das macht unser System auch aus, dass manchmal sind die politischen Prinzipien wichtiger als die persönlichen Ambitionen.
Aber war das auch eine gewisse Altersstarrsinnigkeit, die da schon mit reingespielt hat? Er hat ja auch bestritten, dass die Umfragewerte so aussehen, wie sie aussehen. Also da hatte man ja schon einen gewissen Eindruck.
Oh, kein Zweifel. Er leugnete die Realität. Das heißt, es ist fast von einer parteipolitischen Krise zu einer Staatskrise geworden. Denn wenn er nicht sehen kann, was alle Amerikaner sehen kann, dann fängt man an, sein Urteilvermögen zu hinterfragen. Und deshalb, ja, Gott sei Dank haben wir das vermieden. Ich sag aber nochmal, es war vielleicht keine Überraschung, dass er raustreten würde, aber wie Kamala Harris angekommen ist, das hat uns nochmal wieder überrascht. Ja, also es ist wirklich eine Saison der Überraschungen.
Saison der Überraschungen und das wäre auch genau meine nächste Frage an Jürgen Hart jetzt gewesen von der CDU. Kamala Harris gegen statt Joe Biden heißt es jetzt, dürfte sie eine Chance haben gegen Donald Trump?
Zumindest mal sieht Donald Trump jetzt relativ alt aus und die ersten Gefechte zwischen beiden, also nicht zwischen dem amtierenden Präsidenten, sondern zwischen beiden Personen.
Die Wortgefechte meinen Sie?
Die Wortgefechte sind ja eigentlich, glaube ich, auch in der amerikanischen Öffentlichkeit zugunsten von Kamala Harris ausgegangen. So nach dem Motto, sie wäre Staatsanwältin gewesen, sie wüsste, wie man mit Verbrechern umgeht. Ich glaube, da hat der richtige Deckel zum Topf gefunden. Insofern habe ich fast ein bisschen das Gefühl, wenn es auch so gewesen ist, wie Herr Dennison beschrieben hat, dass das sicherlich kein geplanter Vorgang war. Wenn man es geplant hätte, wäre es vielleicht der richtige Zug gewesen. Einerseits hat Trump sich festgelegt auf einen Vizepräsidentenkandidaten, der vermutlich jetzt nicht der richtige ist, um gegenzuhalten gegen Harris und der vielleicht dann noch kommt. Und zum Zweiten hat Joe Biden immerhin es geschafft, den Eindruck zu vermeiden, er würde sich aus der Verantwortung stehlen. Also, dass er einerseits gedrängt wurde, wird ja häufig als Schwäche gesehen. Aber umgekehrt ist natürlich für ihn auch damit jede Diskussion klar, dass er möglicherweise im Hinterkopf einfach die Staatsposition für Harris verbessern würde. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass im Laufe der nächsten Wochen auch als Ergebnis einer Diskussion, ob der Präsident Joe Biden angesichts seines Gesundheitszustandes auch in der Lage ist, die nächsten 6 Monate Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein, dass er vielleicht nach der Convention Mitte August in Chicago sogar das Präsidentenamt an Kamala Harris übergibt.
Und das dann halten Sie für denkbar, ja.
Das halte ich für durchaus denkbar, das ist ja rechtlich möglich.
Ja. Pardon?
Well, ja, alles ist denkbar, aber viele Hindernisse stehen im Weg. Natürlich, wenn dieser Mann gesundheitlich sehr schnell abbaut, kein Zweifel. Aber er würde es nicht aus politischen Kalkül machen, so sehe ich das.
Und in Hamburg, da begrüße ich jetzt unseren ersten Hörer, das ist Herr Güdicke. Schönen guten Morgen, Herr Güdicke.
Guten Tag. Hi.
Hallo, herzlich willkommen. Was ist Ihre Antwort? Ist das eine Schicksalswahl auch für Europa?
Oh, das glaube ich nicht, weil ich denke mal, dass Trump auch nur das machen kann, was die Konzerne ihm anbieten, was er machen darf. Aber was mir viel mehr Sorgen macht, ist, dass wenn Trump die Wahl nicht gewinnt, dass seine Anhänger dann durchdrehen und dann wirklich anfangen, die Demokratie ganz und gar zu beseitigen. Aber ja, das ist genau.
Ja, schönen Dank, Herr Güdicke, für Ihren Anruf aus Hamburg. Bleiben Sie gerne in der Leitung. Vielleicht kommen wir nochmal auf Sie zurück. Ralf Stegner, vielleicht an Sie den Ball weitergebend. Ist das eine Befürchtung, der Sie was abgewinnen können?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre nun wirklich zu denjenigen, die sagen, der Himmel möge es verhüten, dass Donald Trump gewählt wird. Er wäre ein Unglück für die USA und für die ganze Welt. Und das ist ein Mann, der gehört eher ins Gefängnis und nicht ins Weiße Haus. Aber ich gehöre zu denjenigen, die sagen, die amerikanische Demokratie ist schon sehr, sehr stark. Sie ist anders als in Europa in der Weltwirtschaftskrise, nicht im Faschismus gelandet. Sie hat immer wieder geschafft, Krisen zu überwinden. Und sie würde auch 4 Jahre Trump überleben. Da bin ich ziemlich sicher, die Amerikaner, die haben eine sehr, sehr starke Bürgerbewegung in der Gesellschaft, haben immer es geschafft, auch mit den Zuflüssen, mit der Einwanderung, mit all den Dingen zurechtzukommen. Deswegen würde ich Amerika nicht abschreiben. Wünschen kann man sich das trotzdem nicht. Und richtig ist natürlich schon, wir haben es mit einem Kandidaten zu tun, der ja nicht nur verurteilter Straftäter ist, sondern der Wahlergebnisse nicht anerkennt, der zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat, der kein Problem damit hatte, dass sein Vizepräsident gelünscht werden sollte und vieles andere mehr. Das ist schon, sag mal, weit jenseits dessen, was man sich vorstellen und wünschen kann. Und deswegen die Gefahr, dass es jedenfalls zu Gewaltausbrüchen kommen könnte, ist nicht gering. Der hat seine Leute so auf die Bäume getrieben.
Hat man ja auch gesehen beim Sturm auf das Kapitol, dass da schnell auch Gewalt am Spiel ist.
Ja, aber Amerika ist trotzdem eine starke Demokratie und wird das überstehen. Und das heißt für mich, wenn ich das mal sagen darf, auch natürlich entscheiden die Amerikaner darüber, wer Präsident wird. Und wir müssen so was kommen, mit wer immer es sein wird am Ende. Aber wir haben schon auch eine klare Präferenz. Und deswegen finde ich das schon auch ein bisschen kurios, wenn der ein oder andere, der da in die USA reist, momentan so tut, als gäbe es da große Gemeinsamkeiten auch mit Donald Trump. Die gibt es wirklich nicht.
Wen meinen Sie?
Ich meine zum Beispiel Herrn Spahn, den ich wahrgenommen
Jens
habe.
Jens Spahn von der CDU.
Richtig, sehr devot gegenüber dem Präsidenten. Das muss man nicht sein, auch wenn die Amerikaner das natürlich entscheiden. Nicht.
Jürgen Hart, sind Sie da auch so optimistisch, was die Stabilität der Demokratie in den USA angeht?
Zunächst einmal, was den Besuch von Jens Spahn auf dem Republikanischen Parteitag angeht. Also ich finde es völlig richtig und wichtig, dass wir als Deutschland mit beiden großen politischen Kräften in Amerika Kontakt pflegen. Reisen zu den jeweiligen Aufstellungsversammlungen sind absolut üblich. Ich werde im Übrigen Mitte August auf die Convention, also auf die Aufstellungsversammlung der Demokraten reisen, die ja vielleicht jetzt etwas spannender wird, als ich das ursprünglich erwartet habe. Und dass wir mit einem amerikanischen Präsidenten zusammenarbeiten müssen und im Übrigen auch mit einem amerikanischen Kongress, so wie die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger das wählen. Das ist sonnenklar und deswegen halte ich es für richtig und wichtig, wenn wir zu republikanischen Abgeordneten, Senatoren und auch zukünftigen potenziellen Regierungsmitgliedern guten Kontakt halten. Und deswegen war das richtig, dass Jens Spahn dahin gefahren ist. Zu der Situation, die nach der Wahl entstehen könnte, ich stimme Ralf Stegner in seiner Analyse voll und ganz zu. Ich möchte nur auf einen Umstand hinweisen. Wenn es einen denkbar knappen Wahlausgang gäbe, wo tatsächlich es an den Wahlergebnissen in 1, 2, 3 Staaten liegt, wer denn am Ende die Mehrheit in der Präsidentenaufstellungsversammlung hat, und dann darüber Streit entsteht, wie das Wahlergebnis in diesen Staaten ist, dann könnte das zusammen mit einer Situation, dass vielleicht in Washington selbst beide Häuser des Parlaments, das Abgeordnetenhaus wie der Senat, eine republikanische Mehrheit bekommen. Und da gibt es viele, die das so ausrechnen aufgrund der Besonderheiten des Wahlsystems und wer da jetzt als Senator wiedergewählt werden muss oder neu gewählt wird, dann könnte natürlich schon ein Zustand entstehen, dass vielleicht am Wahlabend alle sagen, Harris hat gewonnen, aber dann gibt es Unklarheit über das Ergebnis und am Ende muss dann der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika darüber bestimmen, wer Präsident wird und das würde dann ein Republikaner werden. Also insofern eine Verfassungsschwebesituation für die Wochen und Monate nach der Wahl ist leider nicht ausgeschlossen und das werden andere wie der chinesische Staatspräsident, wie der russische Präsident, wie der iranische Führer der islamischen Revolution in Zweifel nutzen.
Andrew Dennison, Politikwissenschaftler hier bei uns im Funkhaus in Köln. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Demokratie in Ihrem Heimatland in den USA so stabil wie beschrieben?
Ja, jede Gefahr ist eine große Sorge. Demokratie braucht ewige Wachsamkeit, haben unsere Gründungsväter gesagt. Auf der anderen Seite ist es wichtig, realistisch zu sein. Welche Bedrohungen stehen da und was kann man dagegen tun? Und die Erkenntnis, ich glaube, existiert auch hier in Deutschland, dass Präsidenten kommen und gehen, aber amerikanische Interessen und Institutionen bleiben bestehen. Das heißt, der Präsident kann nicht so einfach Diktator werden. Und es gibt jede Menge Abwehrkräfte in Amerika, die seine Macht, würde Donald Trump an die Macht kommen, verhindern könnte.
Er hat jetzt Wählerinnen und Wählern bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, christliche Fundamentalisten, ja. Ihr müsst jetzt einmal noch wählen und dann war es das möglicherweise ja. Auch.
Also ich traue ihm alles zu, was er sagt und was er sagt, ist wahr. Aber was ich noch mal unterstreichen wollte, ja, die Amerikaner verdienen in rekordbrechende Höhen Geld in Europa in diesem Jahr. Also die Interessen an Europa sind da. Aber wenn man Einfluss über Washington haben will, ob Demokrat oder Republikaner, natürlich ist es wichtig zu sprechen. Und ich schätze, jeder Deutsche, der Politiker, der hingeht zu den Republikanern und versucht, mit denen Gespräch aufzunehmen. Aber das ist nicht ausreichend. Die Frage ist natürlich, was bringt Deutschland zum Tisch? Welcher Einfluss kann Deutschland ausüben rund um Europa rum in den Hauptstädten? Und wenn Deutschland da mit einem Verteidigungsetat auftaucht, das niedriger ist als im Kalten Krieg 1985 zum Beispiel, als Gorbatschow da war, hat Deutschland weit über 3% der Bruttosozialprodukt für Verteidigung ausgegeben und heute hält man das kaum bei 2. Ja, dann werden alle Gespräche der Welt nicht helfen, wenn Donald Trump oder Kamala Harris sagt, hey, es tut mir leid, Deutschland, aber wir haben hier mehr aufs Spiel als ihr und wir werden entscheiden, wie wir mit Moskau umgehen.
Ist ein ganz wichtiger Punkt, werden wir auch gleich nochmal vertiefen, Verteidigungshaushalt, da gibt es ja entsprechende Forderungen, natürlich von Donald Trump, aber die Demokraten unterscheiden sich nicht wirklich wesentlich in dieser Position. Werden wir gleich, wie gesagt, nochmal vertiefen. Jetzt möchte ich aber erst nochmal kurz 1, 2 E-Mails unserer Hörerinnen und Hörer zu Gehör bringen. Dr. Hans-Christian Ohmel schreibt uns, der Wahlkampf von Kamala Harris um das Amt des US-Präsidenten nimmt jetzt offenbar Fahrt auf. Ohne Frage ist sie auch das absolute Kontrastprogramm zu dem frustrierten alten Mann Donald Trump, der seine Niederlage bei der letzten Wahl nie verwinden konnte und nicht eingestehen mochte. Wie es inzwischen aussieht, könnte die deutlich jüngere Harris mit einem geeigneten Running Mate die Wahl am 5. November klar für sich entscheiden. Das ist die Meinung von Hans-Christian Hummel. Und Ina Wolter schreibt uns, Zitat, ich kann nur die Hoffnung äußern, dass die Mehrheit der US-amerikanischen Wähler in diesem Jahr nicht gewohnheitsmäßig abstimmen, sondern eine bewusst auf das Zeitgeschehen gerichtete Wahlentscheidung treffen. Es darf nicht nur eine Entscheidung der Swing States werden, mehr und bewusste Wahlentscheider, also eine höhere Wahlbeteiligung in allen Bundesstaaten, sollte das Ziel sein. Das ist die Haltung von Ina Wolter. Und dann ruft uns an aus der Pfalz, sehe ich hier Herr Greiner. Ist das richtig? Hallo, Herr Greiner.
Jawohl, das ist richtig.
Ich grüße Sie. US-Amerikaner mit deutschen Eltern, lese ich dazu auch noch als Information hier auf dem Bildschirm. Herzlich willkommen, Herr Greiner.
Ja, danke sehr.
Was ist Ihr Punkt?
Also bei mir, ich habe eben das Wochenende in der Rheinpfalz gelesen, dass dann es wichtig ist, dass Joe Biden bei einem Amt bleibt.
Bis Herr Greiner, ganz kurz, könnten Sie ein bisschen ans Fenster gehen und ein bisschen vielleicht weniger das Handy umschließen mit Ihrer Hand, weil die Verbindung, ich glaube, es handelt sich um ein Handy, ist nicht ganz optimal.
Ja, Moment, ich gehe mal draußen.
Ja, ist vielleicht besser. So. Jetzt nochmal bitte.
So, ich denke, dass es wichtig ist, dass Joe Biden dann im Amt bleibt bis zum Ende, weil eben wenn Kamala Harris dann halt zur Vizepräsidentin vorher wird, also vor November, kann es sein, dass die Republikaner dann darauf pochen, weil sie dann halt selber einen Vizepräsident ernennen müsste, dass sie damit nicht zufrieden sind. Und dass sie dann blockieren und dass es eventuell dazu kommt, dass sie versuchen, den Sprecher Johnson dann als Vice President dann einzusetzen.
Das meinen Sie, wäre eine realistische Option?
Es ist eine mögliche Option, habe ich auch sogar in der Zeitung gelesen. Und je nachdem, wie die Republikaner drauf sind, ob sie dann so den Störenfried dann machen möchten, spielen möchten oder nicht. Und stellen Sie sich vor, Sie haben eine Präsidentin als Demokratin und einen Vizepräsidenten als Republikaner.
Mhm. Also, ja. Okay. Herr Greiner, danke Ihnen für Ihren Anruf. Erstmal, Herr Dennison, vielleicht können Sie das kurz einschätzen, einordnen aus Ihrer Sicht. Ist das eine denkbare Option?
Ja, also Herr Greiner hat recht. Amerikanische Wahlsystem ist etwas archäisch. Und da sind viele Schlupflöcher.
Und kompliziert.
Kompliziert auch. Da sind viele Schlupflöcher nach dem 6. Januar und die Frage der Auszählung von 2020 gab es kurz eine überparteiliche Mehrheit, die jede Menge Schlupflöcher mit einem neuen Gesetz geschlossen haben. Was Herr Greiner anspricht, sicher haben Rechtsanwälte irgendwelche Szenarien, der in diese Richtung geht. Ob das wirklich möglich sein wird oder nicht, ist die Frage. Grundsätzlich aber ist es nicht vom Vorteil für Kamala Harris, auch noch Präsidentin zu sein in dieser Zeit und nicht nur auf den Wahlkampf zu gehen. Auch weil, wenn sie auf den Wahlkampf als Vize geht, darf sie leicht andere Akzente setzen. Würde sie direkt Präsident werden, wäre es viel komplizierter. Weil Biden kann in eine Richtung gehen, vielleicht bestimmte Wähler ärgern, aber Ziele durchsetzen und Kamala Harris kann dann andere Wählerschaften bedienen. Besser eine Arbeitsteilung.
Besser eine Arbeitsteilung, Herr Greiner. Schönen Dank für diesen Impuls aus der Pfalz und für Ihren Anruf. Das ist jetzt die große Frage auch. Niemand weiß, wie die Wahlen dann im November dann ausgehen werden. Ralf Stegner, sollte Donald Trump einziehen dann wieder ins Weiße Haus? Womit ist aus Ihrer Sicht zu rechnen? Wird Trump die NATO und die Beistandsverpflichtung tatsächlich in Frage stellen oder geht es ihm um eins, was Herr Dennison gerade eben schon angesprochen hat, dass die Europäer ihren Anteil an den Verteidigungsausgaben endlich leisten?
Nein, ich glaube, Donald Trump geht vor allen Dingen um sich selbst. Ich glaube, man kann überhaupt nicht irgendwelche sachlichen Erwartungen gründen an das, was er tut oder nicht tut. Man hat seine merkwürdigen Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator gesehen und viele andere Dinge mehr, viele große Sprüche. Ich würde mich da sachlich, ehrlich gesagt, nicht darauf einstellen wollen, ob das so rum oder so rum läuft. Es wird am Ende auch der Kongress, auch die Gouverneure werden mitzureden haben. Da stimme ich dem zu, was vorhin gesagt worden ist. Ein Präsident alleine kann auch nicht alles entscheiden. Es wäre jedenfalls nicht gut. Wir hatten mit Joe Biden einen guten Vertreter auch der transatlantischen Zusammenarbeit, war so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das muss man wirklich sagen. Und insofern wäre das eine ganz drastische Veränderung. Was nun den Anteil des Verteidigungsetats angeht, da kann man ja drüber streiten. Ich finde, Deutschland tut inzwischen eine ganze Menge. Wir haben das Sondervermögen eingerichtet. Und Europa muss stärker zusammenwirken. Das muss uns besser gelingen. Niemand sollte glauben, wir könnten Amerikas Anteil kompensieren. Das können wir unter keinem Szenario der Welt. Und Helmut Schmidt hatte völlig recht, als er gesagt hat, Deutschland ist Mittelmacht. Wir sollten das nicht übersteigern sozusagen. Wir sind eine Mittelmacht, haben eine wichtige Rolle, müssen sehen, dass Europa gut zusammenarbeitet. Da haben wir eine Menge mit zu tun. Aber die Frage, was konkret passieren wird, wenn Trump im Amt ist, das kann man, glaube ich, nicht auf Inhalte gründen. Das weiß er im Zweifelsfall selber nicht. Ich glaube aber, dass in der Tat die Konstellation, die wir haben, nämlich dass Trump einer jüngeren Frau gegenüber ist, die ihm intellektuell überlegen ist, und da gehört nicht viel zu, aber das ist natürlich ein Horrorszenario für ihn. Und eben ist gesagt worden, wir brauchen nicht nur in den Swing States gut ergeben, sondern auch anderswo. Das ist zwar wahr, aber nützen wird das nichts. Am Ende wird es in Pennsylvania und in Wisconsin und in Ohio, in diesen wenigen Staaten entschieden. Und deswegen, glaube ich, wird die Wahl des Vizepräsidentenkandidaten durch Kamala Harris eine ganz besondere Bedeutung haben. Man darf durchaus vermuten, dass es vielleicht der Gouverneur von Pennsylvania wird oder jemand in dieser Kategorie, der ihr in den Bereichen hilft, in denen sie vielleicht nicht die größten Stärken hat. Nämlich bei den Industriearbeitern, bei weißen Männern. Sie bringt vielleicht dafür junge Leute an die Wahlurne. Sie bringt dazu Minderheiten, die sich ein bisschen schon abgewandt hatten und die übrigens nicht zu unterschätzen sind quantitativ, an die Wahlurne. Und vielleicht auch moderate Republikaner, die vielleicht doch nicht einen Präsidenten haben wollen, der krimineller ist.
Ich komme trotzdem nochmal, Herr Stegner, mit Verlaub auf das erste angesprochene Thema zurück, Verteidigungshaushalt, Zukunft der NATO, Beistandsverpflichtung. Jürgen Hart, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Wäre Donald Trump jemand, wenn er ins Weiße Haus wieder einziehen würde, der die NATO und auch die Beistandsverpflichtung wirklich in Frage stellt? Oder geht es ihm eher darum, dass die Europäer, wie gesagt, ihre finanziellen Lasten teilen?
Das war tatsächlich in seiner letzten Amtszeit, also in der vorletzten Amtszeit eines US-Präsidenten so, dass er genau da den Finger in die Wunde gelegt hat und nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, ihr müsst mehr tun als Europäer. Und wir haben im Augenblick die 2% dargestellt im Rahmen dieser NATO-Rechnung, 2% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung. Aber ich fürchte, dass bei dem Haushalt, den die Bundesregierung jetzt gerade beschlossen hat, es völlig offen bleibt, wie diese Zahl auch in den nächsten Jahren realisiert werden soll. Denn die sogenannte mittelfristige Finanzplanung sieht ja Zahlen vor, die weniger Verteidigungsausgaben vorsehen als zum Beispiel in diesem Jahr und dem nächsten Jahr. Also insofern wird in Amerika sofort die Diskussion losgehen, wie nachhaltig ist das,
was die Deutschen machen. Über 2%, das ist ja die Zusage des Kanzlers, soll es ja in Zukunft auch bleiben.
Ja, aber dann hätte
er. Und zwar mittelfristig auf 80 Milliarden Euro hoch.
Aber dann müsste er es in die mittelfristige Finanzplanung reinschreiben und da steht es meines Erachtens nicht drin. Wir haben noch nicht die endgültigen Zahlen. Ich kenne das aus meiner Zeit als Transatlantikkoordinator, dass die Amerikaner genau drauf gucken, wie konsequent seid ihr eigentlich und wie nachhaltig seid ihr mit dem, was ihr macht. Und wir hatten das gleiche Problem, dass wir auch immer mehr für Verteidigung ausgegeben haben, als in den Voraussagen für den Haushalt vorgesehen war. Aber das überzeugt in Amerika nicht. Der Trump hatte angekündigt, in Deutschland, aus Deutschland amerikanische Truppen abzuziehen, was eine empfindliche Schwächung unserer Sicherheit gewesen wäre. Das konnte er nicht mehr umsetzen aufgrund des Zeitplans. Ich fürchte, dass wenn er ins Amt kommt, wir innerhalb der ersten 3 bis 6 Monaten ultimative Forderungen bekommen. Entweder ihr tut als Deutsche jetzt mehr, zum Beispiel im Baltikum, mehr in Polen, vielleicht auch mehr in Deutschland, oder wir ziehen Truppen aus Deutschland ab. Diese konkrete Forderung steht im Raum und das wäre schlimm, wenn wir auf diesem Niveau in der NATO diskutieren würden. Ich glaube, die Beistandsverpflichtung insgesamt, die steht nicht zur Debatte, weil die Rolle Amerikas als Superpower in dieser Welt gefußt ja auch darauf, dass sie in der NATO die Nummer 1 und der stärkste Faktor sind.
Wobei Trump hat da nicht nur gesagt, die Europäer müssten mehr tun, sondern er hat ja berichtet von einem angeblichen Gespräch, das er mit einem Staatspräsidenten oder Regierungschef geführt hat. Ein vertrauliches, wo derjenige gefragt haben soll, USA bei einem Angriff der Russen auf unser Land, würdest du uns weiterhin verteidigen? Und er hat dann wohl rückgefragt, hältst du das 2%-Ziel ein? Und die Antwort lautete nein. Und dann kam das Signal von Donald Trump, das er dann ja auch öffentlich dann herausgegeben hat, wer nicht zahlt, der wird auch nicht verteidigt. Und im Gegenteil, die Russen würden sogar dazu ermutigt zu tun, was sie wollen. Also insofern steht diese Beistandsverpflichtung innerhalb der NATO, Andrew Donaldson, nicht doch konkret auch in Frage?
Ja, ich denke, die Deutschen wissen ziemlich gut, dass die Amerikaner ein vitalen Interesse Nummer eins, ein existenzielles Interesse haben an Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Ohne das ist alles für uns nichts. Was heißt, wir bauen jetzt nach 50 Jahren eine ganz neue nuklearen Arsenal Interkontinentalraketen. Also auf jeden Fall werden wir fähig sein zu eskalieren, falls die Russen oder irgendjemand anders uns androht. Ob wir willig sind, das ist eine andere Frage. Okay, dieses Interesse steht da. Aber Donald Trump weiß Amerikas Gefühl der Ungerechtigkeit sehr gut auszunutzen. Amerikaner haben Trittbrettfahrer gar nicht gern. Denken Sie an High Noon, ja, wer wird der Sheriff unterstützen? Und Donald Trump, ja, man gewinnt vielleicht den Wahl nicht mit Außenpolitik, man verliert den aber mit Außenpolitik. Donald Trump hat gesagt, die Deutschen sind Trittbrettfahrer, Obama hat die nicht geliefert, ich kann besser. So, was ich damit sagen will, ist, dass Deutschland als Konter muss mehr auf den Tisch legen. Und wir haben jetzt gehört, Deutschland hat jede Menge gemacht mit Sondervermögen und so. Und was wirklich passieren ist, ist, dass Europa muss mehr zusammenwirken. Ich fürchte, das wird in Washington nichts bringen. Was man sagen muss, ist, Deutschland muss deutlich mehr machen als 2%, Richtung 3%. Und erst wenn Deutschland mehr macht, ist die europäische Mannschaft stark. Denn immer zu sagen, Europa muss mehr machen, aber Deutschland ist dick und untrainiert, Entschuldigung, dass ich das sage, aber im Vergleich mit den 80er Jahren, als der Front quer durch Deutschland ging, ja, ist es so. Also Europa zusammenwirken, gut, aber man muss sagen, Deutschland muss mehr dazu beitragen, deutlich mehr.
Ralf Stegner von der SPD, hat Deutschland denn da aus Ihrer Sicht tatsächlich schon die Hausaufgaben gemacht?
Also mit Verlaub, das teile ich überhaupt nicht. Natürlich müssen wir die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen, da sind wir bei. Da hat dieses Sondervermögen auch einen Beitrag zugeleistet, da müssen wir insgesamt noch mehr tun, das stimmt. Aber zu glauben, dass wir jetzt insgesamt, wenn man mal betrachtet, was ausgegeben wird in Europa für Militärausgaben und dass jetzt alle möglichen Leute fordern, wir sollen neue Rüstungswettläufe veranstalten, dass Abkommen aufgekündigt werden und alles mehr. Das kann nicht richtig sein. Wir müssen die Mittel nutzen, um Probleme zu lösen und nicht, um sie zu verursachen. Auch Abrüstungsverträge schließt man ja nicht mit Freunden ab, sondern man schließt sie mit Gegnern ab. Meistens in Zeiten von Kalten Krieg und Ähnlichem mehr. Also glauben, wir brauchen jetzt neuen Rüstungswettlauf und dann ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig machen wir in Deutschland dann auch noch die Schuldenbremse, sozusagen wie der Vatikan das Zölibat behandelt. Das funktioniert miteinander, glaube ich.
Also würden Sie das 2%-Ziel dann doch wieder in Frage stellen, Herr Stegner?
Nein, ich habe jetzt von Steigerungen gehört, die ja eben angesprochen worden sind. Über die 2% haben wir ja zugesagt, das machen wir ja auch. Aber zu sagen, wir müssen das jetzt noch deutlich vergrößern alles, das finde ich schwierig. Wir werden auch die Debatte um diese Frage mit den Mittelstreckenraketen noch kriegen. Das ist nämlich keine triviale
Kommen
Frage.
Kommen wir gleich nochmal drauf.
Wie wir das wollen. Im Übrigen ist es jetzt wirklich nicht so, dass insgesamt zu wenig ausgegeben würde für militärische Mittel und dass die Lösung nur darin läge. Ich glaube übrigens auch nicht, dass sich die USA abwenden von Europa. Die Interessen sind dann doch, glaube ich, so viel stärker gemeinsame Interessen. Das hat auch was mit Handel und mit anderen Dingen zu tun. Aber Europa muss zusammenkommen. Es darf nicht mit 7 verschiedenen Stimmen sprechen. Wir dürfen uns nicht erlauben, dass wir uns aufführen mit dem nationalistischen Gebaren einiger Länder, dass wir gar nicht mehr zusammenhalten können. Das ist schon notwendig, wenn wir mit den USA weiterkommen wollen. Und das kann man zu Recht verlangen. Also wir können nicht sagen, Amerika soll uns verteidigen. 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg müssen das schon auch selber für Verteidigungsfähigkeit sorgen. Aber alleine zu sagen, immer mehr Geld für Militär auszugeben, das halte ich für falsch. Ich bezweifle uns auch, dass es dafür Mehrheiten gibt in der Demokratie, die man auch immer haben muss. Sie sehen ja jetzt schon, was die Populisten alles veranstalten, wenn sie an den Ukraine-Krieg denken, wo wir uns mit Abstand die größten Unterstützer sind nach den USA.
Jürgen Hart, wir haben noch 30 Sekunden. Ganz kurz, wäre denn von Kamala Harris mehr Nachsicht zu erwarten?
Nicht mehr Nachsicht, aber eine strukturiertere Herangehensweise an das Problem. Und Deutschland und Europa müssen mehr liefern. Und ich finde es gut, dass die neue EU-Kommission einen Verteidigungskommissar haben wird, der die Rüstungspolitik koordiniert und damit auch dafür sorgt, dass wir effizienter werden, mit dem Geld, was wir haben, auch das zu erreichen, was wir brauchen.
Ich meine damit nur noch mal kurz nachgefragt, wären da die Demokraten, wenn sie das Weiße Haus beherrschen würden mit Kamala Harris, da weniger aggressiv bei der Formulierung dieser Forderung?
Die Tonlage wäre vielleicht freundlicher. Die Inhalte werden im Großen und Ganzen die gleichen sein, insbesondere wenn der Kongress eine starke republikanische Prägung oder gar Mehrheit hat.
Ingo Neumann hat uns geschrieben, ich zitiere mal draus, Trump wäre eine Katastrophe, eine Bedrohung unserer Sicherheit, ganz klar. Aber auch eine Präsidentin Harris würde weiter darauf dringen, dass die Europäer endlich sich selbst verteidigen können. Und das kann ja nicht so schwierig sein und auch nicht so teuer, wenn man endlich das Klein-Klein lässt und eine europäische Armee aufbaut, damit konzertiert beschafft wird. Wann fängt die Politik in Deutschland und in Europa endlich damit an? Das ist die Meinung von Ingo Neumann. Und aus Frankfurt am Main, da begrüße ich jetzt unseren nächsten Hörer. Das ist Herr Flesch. Schönen guten Morgen, Herr Flesch.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hatte schon vor einer halben Stunde das eingeführt, dass ich denke, das Schicksalhafteste überhaupt, wenn wir diese Wahl betrachten, aber auch wenn wir europäische Politik, und bleiben wir jetzt mal bei deutscher Politik, betrachten, dann ist es die Frage der Verteidigungskosten. Viele gehen, das haben wir ja auch gerade bei Herrn Stegmann gehört, gehen Herrn davon
Stegner,
aus,
ne? Ralf Stegner meinten Sie.
Herr Stegner, Entschuldigung, dass doch irgendwie alles weitgehend in Ordnung sei und 2% würden genügen. Und damit würde das schon gut gehen und die Amerikaner müssten das doch irgendwie verstehen. Noch mehr könne man nicht. Ich halte das für verfehlt, denn zum einen muss uns klar sein, wenn das transatlantische Bündnis Schaden leidet, und das würde es, wenn wir so weitermachen, nicht nur unter einem Präsidenten Trump, den uns der liebe Gott ersparen möge, sondern auch unter jeder anderen Regentschaft in Amerika, dann ist das für die gesamte Welt eine Katastrophe, nicht nur für uns. Die Vereinigten Staaten wir brauchen die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten brauchen auch ein starkes Europa als Bündnispartner, denn ansonsten lässt sich eine militärische Vorherrschaft der einzigen Weltmacht, die darüber hinaus den Charakter eines demokratischen Rechtsstaats trägt, das sollten wir uns bewusst machen, auf Dauer nicht halten lassen. Die Vereinigten Staaten können nicht auf beiden Seiten ihres Kontinents Vorherrschaft ausüben, ohne Unterstützung starker Partner. Und wir, die Europäer, wären ohne die Solidarität der Vereinigten Staaten ohnehin verloren. Zumal wir auch hier zentripetale Kräfte haben.
Zentrifugale Kräfte haben, die nicht
unbedingt demokratiefreundlich sind. 2%, Herr Stegner, wird nicht reichen. Und sich an einer Prozentzahl festzuhalten, statt sich mal zu überlegen, was wir allein an militärischer Infrastruktur in der Bundesrepublik wieder aufbauen müssten, die wir zusammengeschrumpft haben in den letzten 20 Jahren. Da ist relativ schnell deutlich, dass mit solcher Arithmetik kein Blumentopf zu gewinnen und kein amerikanischer Präsident zu überzeugen.
Herr Flesch, danke Ihnen für Ihren Anruf und schöne Grüße nach Frankfurt am Main. Herr Stegner soll direkt auch die Gelegenheit haben zu antworten, dann auch vielleicht auch Herr Dennison noch dazu. Herr Stegner zunächst.
Ich widerspreche nicht dem Prinzip, dass wir selbstverständlich genügend tun müssen, auch selbst und auch als Europäer, um uns bündnis- und verteidigungsfähig zu halten. Was ich aber eindeutig widersprechen möchte, ist, dass wir riesige Aufrüstungsprogramme hier starten, mit immer mehr Prozentsätzen vom Bruttosozialprodukt. Die Probleme, die wir in der Welt doch haben, die heißen Wanderungsbewegung, die heißen Umweltzerstörung, die heißen Armut, die heißen internationale Konflikte an allen Ecken und Enden. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Nationalisten und Populisten wieder in die Schranken weisen, die jetzt schon damit Punkte machen, dass sie so tun, als seien sie Friedensfreunde, in Wirklichkeit unterstützen sie die Diktaturen. Was ich damit meine, ist, wenn man sich anguckt, wie viel Europa ausgibt, ist das gar nicht so wenig. Im Gegenteil, es ist mehr als Russland. Aber es ist eben in Teilen überhaupt nicht miteinander koordiniert. Es ist in Teilen in keiner Weise abgesprochen. Die Zusammenarbeit der Demokratien muss deutlich besser werden. Und wir haben natürlich auch viel, viel Geld in große Fehlschläge investiert. Ich bin Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zu Afghanistan. Das war der größte Einsatz, den wir mit Truppen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Sind da nicht erfolgreich gewesen, an vielen anderen Stellen auch nicht. Also ich widerspreche Ihnen gar nicht. Natürlich müssen wir genügend tun. Aber zu sagen, die Hauptpriorität sei jetzt, in mehr Militär zu investieren und einen Rüstungswettlauf zu starten und auch Waffen in alle Welt zu exportieren, das ist meiner Meinung nach nicht, sondern wir brauchen auch diplomatische Anstrengungen mehr, als wir sie haben. Wir haben gerade über den Nahen Osten gesprochen, es geht auch in anderen Teilen. Und natürlich ist das Interesse von Amerika an Europa und umgekehrt auch unabhängig von Präsidenten dauerhaft vorhanden. Da bin ich ziemlich sicher und bin deutlich optimistischer als andere, die immer schon gefürchtet haben, die Amerikaner wenden sich dem Pazifik zu. Wir haben auch ein neurotisches Verhältnis zu den Amerikanern manchmal. Sie immer fürchten, sie wenden sich ab. Ich glaube, sie tun es am Ende nicht.
Jürgen Hart von der CDU, hat da Ralf Stegner nicht einen Punkt, wenn er darauf hinweist, dass es wichtige und große Herausforderungen auch global gibt, um Flüchtlingsströme beispielsweise einzudämmen, Entwicklungshilfe zu leisten, Konflikte weltweit und global auch zu lösen und nicht alles nur aufs Militär zu setzen.
Ja gut, wenn ich in die Zahlen gucke, die mir bekannt sind von dem Bundeshaushalt, den die Bundesregierung gerade jüngst verabschiedet hat,
da wurde
das
gestrichen.
Jahr 2025, wird bei Stabilisierungsmitteln, bei humanitärer Hilfe im Auswärtigen Amt, es wird bei Entwicklungszusammenarbeit deutlich zusammengestrichen. Das passt nicht zu dem, was Herr Stegner, wie ich finde, richtigerweise anmerkt. Da muss er mal gucken, dass er in seiner Koalition da Einigkeit drüber bekommt. Zum Thema Verteidigungsausgaben fürchte ich auch, dass wir über einen längeren Zeitraum mehr machen müssen als diese 2%. Aber wir müssen vor allem unsere Anstrengungen verstetigen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns als Deutschland selbst verteidigen können, sondern die NATO ist ein Bündnis, in der einer für alle und alle für einen stehen. Aber eben alle vereinen, und deswegen ist es richtig und wichtig, dass Deutschland zum Beispiel in Litauen eine Brigade aufstellt, die uns alle in Europa, nicht nur den litauischen Boden, sondern uns an der an einem potenziellen Schwachpunkt der europäischen NATO-Verteidigung entsprechend besser schützt gegen einen möglichen Angriff, der nur dann kommen würde, wenn er Aussicht auf Erfolg hätte, und deswegen muss man im Sinne der Abschreckung stark sein und sich dorthin stellen und wachsam sein. Also insofern brauchen wir mehr Geld, und wir hätten auch mehr Geld im Bundeshaushalt, wenn wir nicht in den letzten Jahren in Deutschland hinter der Wirtschaftsentwicklung Europas so drastisch zurückgefallen wären. Wir hätten in der Größenordnung von 40 bis 60 Milliarden im Jahr 2025 mehr an Steuereinnahmen für den Bundeshaushalt, wenn die letzten 3 Jahre und auch dieses Jahr deutsches Wirtschaftswachstum mindestens so gewesen wäre wie im Durchschnitt der Europäischen Union. Das war unter Merkel und dem übrigen Finanzminister Olaf Scholz immer Standard. Das kriegt die jetzige Regierung nicht hin, und die Finanzprobleme, die wir haben, sind in erster Linie Probleme mangelnden Wachstums und mangelnder Dynamik, und deswegen muss da angesetzt werden, und das, was die Bundesregierung jetzt verkündet, dass sie das jetzt endlich angehen will, würde ich mal trocken sagen, ein bisschen spät.
Herr Stegner kann gleich nochmal drauf reagieren, aber erstmal möchte ich Herrn Rupp die Gelegenheit geben, sich einzuschalten in die Diskussion. Er hat uns aus Tübingen angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Rupp.
Guten Morgen nach Köln.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Was ist denn Ihr Punkt?
Ja, also ich kann natürlich nur bestätigen, was schon viele Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben. Also für mich wäre Trump als eine zweite Präsidentschaft Trump nicht nur eine Katastrophe für Amerika, sondern und auch nicht nur für Europa, sondern für die gesamte freie westliche Welt.
Aber es wird ja nicht hier entschieden, sondern in den USA. Die Wählerinnen werden ja dort entscheiden, und das ist die Frage, wie man sich darauf einstellt und wie man reagiert.
Ja, also ich hatte nämlich tatsächlich schon vor Monaten mal versucht, irgendwie rauszukriegen, ob man als Deutscher spenden kann und das für die Demokraten spenden kann und das absetzen kann, geht wohl leider nicht. Dann habe ich jetzt
können Sie als Ausländer in Deutschland auch nicht.
Vor ein paar Tagen habe ich habe jetzt gerade sogar noch mal kurz nachgeforscht, wo, und zwar war das in der ARD. Das ist noch in der Mediathek, ein SWR-Beitrag, Dokumentarfilm, der heißt Trump und das FBI, eine amerikanische Affäre. Ich habe es noch nicht ganz geguckt, aber ich werde mir es auf jeden Fall anschauen.
Machen Sie Ihren Punkt bitte.
Leider nur noch, ja, der Punkt ist ja, dass der Mann nicht nur schon längst vor seiner ersten Präsidentschaftsbewerbung also mehr als kriminelle Energie hatte, und also diese Dokumentation, die ist echt erschütternd, und ich denke, man muss alles tun, und ich frage mich auch, wie kann man hier als kleines Rädchen, das wäre vielleicht an Ihre Experten im Studio oder zugeschalteten Experten eine gute Frage, was kann man als Einzelner hier auch irgendwie tun, um diesen Mann ein zweites Mal zu verhindern.
Ja, Herr Rupp, danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich denke mal, da sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt.
Ja, ist eine gute und sehr wichtige Frage. Natürlich kann man sagen, Europa muss mehr zusammenwirken und Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Aber was wirklich zählt, ist zum Beispiel diese Brigade in Litauen. Das ist die Münze des Reichs und das zählt. Und wissen Sie, das, was man machen kann, um sich auf Trump vorzubereiten, ist auch genau das, was man machen kann, um Harris zu stärken, wenn sie sagt, Trump ist in Unrecht, wenn er behauptet, die Verbündeten sind alle Trittbrettfahrer. Schau mal, was sie tun. Also das Erste, was Deutschland machen soll, ist zurück zur Zeit, als Deutschland von Feinden umzingelt war, 85. Da gab es Gespräche mit Moskau und Moskau hat keinen Krieg geführt. Ich würde behaupten, es ist heute gefährlicher als 1985. Damals hat die Bundesrepublik West 495.000 Bundeswehrmitglieder gehabt und hat 3% ausgegeben. Das sollte heute möglich sein. Aber das reicht nicht aus. Wenn Amerikaner nach Europa schauen, dann sehen sie ein deutscher Wirtschaft, wie wir gehört haben, innovationsfeindlich, unflexibler Arbeitsmarkt, total abhängig von chinesischen Märkten, russischer Energie und amerikanisches Kapital etc. etc. Also eine starke deutsche Wirtschaft, was von Amerika kauft und nicht nur in Amerika verkauft, das würde auch bei Trump gut ankommen und es würde Harris stärken.
Punkt. Mit der russischen Energie ist allerdings jetzt auch
es ist amerikanische Energie. Aber gut, ich meine, Sie wissen, was ich meine. Diese Abhängigkeit vom Außen hängt von einer globalen Weltordnung ab, die amerikanische Macht braucht. Aber das ist jetzt der letzte Punkt, den ich machen will. Ja, Verteidigung muss mehr machen. Wirtschaft muss stärker sein. Und drittens, kein kleiner Donald Trumps in Europa, weder in Deutschland noch in Frankreich. Man muss wirklich versuchen, dass es nicht Copycats gibt hier in Europa, in Deutschland, die genau das machen, was Trump macht. Also zu Hause auch ein bisschen dafür sorgen, dass es Solidarität gibt mit denen, die sich ausgeschlossen fühlen.
Interessanter Punkt. Ja, bitteschön.
Das muss ich doch sagen, so allmählich nähert sich das ein bisschen der Karikatur der deutschen Verhältnisse.
Ralf Stegner, bitte.
Ich hab ja vorhin nicht kritisiert, dass man Kontakte mit den Republikanern hat, sondern dass man sozusagen sich dem Trump quasi schon unterwirft. Und zu sagen, wenn wir dem Trump ein bisschen mehr entgegenkommen, helfen wir Kamala Harris, also bei aller Liebe, das finde ich nicht. Dem Trump kann man nicht entgegenkommen und sollte man auch nicht entgegenkommen. Und was die deutsche Wirtschaft angeht, möchte ich mal daran erinnern, wir sind die größte Industriegesellschaft in Europa, sind sehr viel besser durch die Krise gekommen, die Energiekrise. Wir haben eben die Abhängigkeit von russischem Gas beendet, und zwar in kürzester Zeit, ohne Massenarbeitslosigkeit, ohne dass Industrie zusammengebrochen ist, die wir in hohem Maße haben. Und das finde ich insofern auch von Herrn Hart auch ein bisschen billig, dann zu sagen, das sei schlecht gewesen. Das ist im Vergleich ziemlich gut gewesen, muss ich sagen. Natürlich haben wir Strukturfragen, die wir zu lösen haben. Und die werden wir auch lösen, was zum Beispiel das Thema angeht, der Umbau unserer Industriegesellschaft. Das müssen wir natürlich machen. Aber auf der einen Seite immer mehr Geld für Militär zu fordern, gleichzeitig aber zu blockieren, dass wir eine etwas anderen Umgang mit der Schuldenbremse haben, wie das Ihre eigenen Ministerpräsidenten übrigens wollen, das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Und deswegen, man kann über Wirtschaft streiten.
Wir haben ja die 100 Milliarden Sondervermögen, haben wir ja zugestimmt.
In der Größenordnung, aber insgesamt sind wir, glaube ich, auf einem sehr ordentlichen Weg, auch gemeinsam mit den USA. Und wir werden mit einer Präsidentin Harris hoffentlich weiter gut zusammenarbeiten, auch ohne, dass wir dem Trump jetzt in irgendeiner Form entgegenkommen. Im Übrigen zweifle ich daran, ich will das mal deutlich sagen, dass es bei Trump in irgendeiner Form um Inhalte geht. Der Mann denkt im Zweifelsfall nur an sich selbst und er ist größenwahnsinnig. So, wir hoffen nicht, dass er Präsident wird, aber das entscheiden die Amerikaner. Da können wir wenig zu tun, glaube ich. Das entscheiden wirklich die amerikanischen Bürger. Und man muss sich ja wünschen, aus vielerlei Gründen, auch wenn Sie die Debatten um Waffengesetze, um Abtreibungsparagrafen und ähnliche Dinge angucken, dass es kein solcher entsetzlicher Rückfall wird, wie das würde, wenn Trump Präsident wird. Und das, was sein Vizepräsidentenkandidat von sich gegeben hat die letzten Tage, klang auch nicht besonders gut. Und da will ich vielleicht noch mal einen Punkt einbringen, wo ich widersprechen möchte, das, was vorhin gesagt worden ist. Ich glaube, dass
vielleicht den letzten Punkt, bitte, Herr Stegner. Ja, Sie sprechen jetzt schon recht lange.
Dass sich Biden vielleicht sogar gut überlegt hat, warum er so lange gezögert hat, damit die Republikaner erstmal ihren Parteitag machen, vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen. Für seine Kamala Harris ist die Lage deutlich besser.
Das könnte natürlich sein, dass das der Hintergrund ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht werden es Historiker einmal aufdecken. Jürgen Hart, vielleicht Sie nochmal zu der Frage. Ja, was kann man als Europäer tun, sozusagen, um Trump zu verhindern? Muss man den Amerikanern da auch, was die Verteidigungspolitik angeht, mehr stärker entgegenkommen?
Also diesen Punkt haben wir ja bereits thematisiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich als Unionsfraktion dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr zugestimmt haben. Es hat sehr lange gedauert, bis die Regierung überhaupt angefangen hat, dieses Geld auszugeben. Und jetzt kann es nicht schnell genug gehen und jetzt wird schon davon geredet, es muss einen Nachschlag geben. Darüber muss man vermutlich in der nächsten Legislaturperiode sprechen. Das Zweite ist, ich glaube, aus der Erfahrung, die wir mit Trump vor 8 Jahren gemacht haben, er ist bereit und in der Lage zu Deals, also zu Situationen zuzustimmen, in denen nicht nur wir Europäer etwas Positives davon haben, sondern auch die Amerikaner. Ich erinnere mich an den Erfolg von Jean-Claude Juncker, der die Strafzölle gegen die Automobilindustrie, die uns Deutsche ja besonders stark getroffen hätte, dadurch abgewendet hat, dass man in der Europäischen Union den Markt geöffnet hat für amerikanische Sojafuttermittel in der Landwirtschaft. Das war sicherlich für die deutsche Futtermittel, für die europäische Futtermittelindustrie ein Problem, aber es hat uns geholfen und Donald Trump war sehr zufrieden mit diesem Deal. Er hat sich monatlich quasi zu diesem Deal gemeldet und gesagt, wie gut das war, das zu tun. Ich bin dafür, dass die Bundesregierung und die Europäische Union in all den Punkten, in denen wir gegebenenfalls Herausforderungen aus Amerika erwarten unter Trump oder auch unter einem demokratischen Präsidenten oder einer Präsidentin, dass man sich entsprechend vorbereitet. Was kann unsere Antwort, was kann unser Angebot sein? Das gilt für die Verteidigung, das gilt aber auch für die Handelspolitik, für die Landwirtschaftspolitik, das gilt für die Frage, wie wir mit China umgehen, die Frage, was tun wir zur Stabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens, was tun wir in der Iran-Politik. Da entsprechende Szenarien zu erarbeiten, das wird unsere Antwort für Amerika sein. Das ist vielleicht sogar ein Angebot von uns, dass wir Amerika unterbreiten, egal wer Präsident wird, um zu mehr transatlantischer Zusammenarbeit zu kommen, die wir dringend brauchen. Diese Vorbereitung vermisse ich, zumindest ist sie für mich nicht sichtbar. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht auch nicht an die große Glocke hängt, was man dort miteinander bespricht. Ich habe nur leise Zweifel, auf diese Bundesregierung angesichts der vielen Probleme, die sie hat, auch noch Kraft hat, sich mit solchen konstruktiven Elementen der Politik zu befassen. Ich würde mir das dringend wünschen und biete an, dass wir als Oppositionsfraktion daran auch konstruktiv mitwirken.
Andrew Dennison, denken Sie, dass die derzeit amtierende Bundesregierung dazu den Willen und die Energie hat?
Ja, sie muss es finden, normativen Kraft des Faktischen. Ich stimme zu, man muss eine positive Vision haben, wie es lang gehen könnte. Ich sage immer, Deutschland lernte mit den Feinden im Osten und den Freunden im Westen umzugehen und vor allem Deutschland lernt mit den amerikanischen Präsidenten umzugehen, wer auch immer da im Weißen Haus sitzt. Und ich bleibe zuversichtlich, dass man am Ende einen pragmatischen Weg findet, gemeinsam weiter zusammenzuarbeiten und auch eine gute Lastenteilung zu finden.
Ralf Stegner, eine Frage muss ich an Sie auf jeden Fall richten in dem Zusammenhang. Sie haben es selber angesprochen, das Thema, nämlich der Plan, amerikanische konventionelle Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren und die mittelfristig durch europäische Raketen zu ersetzen. Das haben Sie gerade eben kritisiert. Das ist allerdings eine Vereinbarung, die geschlossen worden ist zwischen der amerikanischen Seite und der deutschen Bundesregierung, Bundeskanzler Olaf Scholz. Und Sie stellen sich damit total konträr.
Naja, der Punkt ist, das ist ja eine sehr gravierende Sache. Wir haben seit 2019 im INF-Vertrag gehabt, dass das nicht mehr zulässig
war. Das ist ein Abrüstungsvertrag gewesen, der allerdings von russischer Seite unterminiert worden ist und dann von der Trump-Regierung gekündigt worden war.
Ja, es sind die Abrüstungsverträge erst von Trump und dann von den Russen nicht mehr eingehalten worden und jetzt läuft alles in Richtung neuer Rüstungswettlauf. Das finde ich schwierig und wir brauchen darüber eine öffentliche Debatte, eine ausführliche öffentliche Debatte, ob wir das wirklich wollen und auch, ob das zutreffend ist. Natürlich gibt es die Bedrohung, die wir haben durch Putin, durch die Raketen, die die in Kaliningrad haben. Wir haben auf der anderen Seite seegestützte und luftgestützte Möglichkeiten, die den Russischen deutlich überlegen sind. Und wenn wir dann solche Systeme nur in Deutschland stationieren mit einer extrem geringen Vorwarnzeit, dann ist das Risiko, dass das jedenfalls die Eskalationsgefahren erhöht, ziemlich groß. Das kann man nicht einfach mal so eben machen.
Fachleute sagen ja, Herr Stegner, dass das eine wichtige Lücke, eine Lücke schließe, die sich in den letzten Jahren aufgetan habe, durch die Stationierung entsprechender Waffensysteme in Kaliningrad, durch Russland.
Ich sagte gerade eben, es gibt die seegestützten und luftgestützten Kapazitäten auf der westlichen Seite, wo allerdings die Vorwarnzeiten etwas andere sind, sodass vielleicht die Eskalationsgefahren nicht so groß sind. Aber wie auch immer, es braucht darüber eine sehr
intensive Debatte. Das kann nicht einfach mal so eben unter dem Schirm durchlaufen. Manche der Dinge betreffen ja auch das nächste Jahrzehnt, wenn ich die Entwicklung neuer Waffen angehe, die da angekündigt werden.
Haben Sie das dem Kanzler schon gesagt?
Das weiß er selbst, dass das so ist.
Also es war eine der wenigen wichtigen, richtigen Entscheidungen, die er getroffen hat.
Moment, Herr Hart,
ganz kurz. Diskussion sicherlich haben müssen. Das gehört in die Öffentlichkeit, das werden wir auch tun. Das ist momentan eher so unter dem Radar durchgelaufen bei den anderen Dingen, die wir diskutieren. Aber nötig halte ich so eine öffentliche Debatte schon auch im Parlament.
Jürgen Hart von der CDU, bitte dazu.
Erstens mal möchte ich glaube, Herr Stegner hat es auch anders gemeint, aber damit es klar ist, es ist so gewesen, dass Russland diesen Vertrag gebrochen hat und dann hat Trump leichtfertig diesen Vertrag gekündigt. Das hätte ich anders geraten, aber der Auslöser, dass dieser Vertrag keine Gültigkeit mehr hat, war die entsprechende Nachrüstung von russischen, früher in dem Bereich der Kurzstrecken geltenden Raketen, die durch entsprechende Modernisierung eben diesen Vertrag verletzt haben. So, das haben Sie, glaube ich, so gemeint, aber ich wollte es nochmal sagen, weil Sie gesagt haben, Trump und dann Putin hätten den Vertrag verletzt. Also Henne und Ei war hier schon ganz klar.
Aber dann könnte man ja versuchen, zu diesem Vertrag irgendwie wieder zurückzukommen, statt eine Aufrüstungsspirale in Gang zu setzen, wie das eben Ralf Stegner auch befürchtet.
Ja, also das hat man ja damals in den 80er Jahren als NATO gemacht. Man hat gesagt, wenn ihr als Sowjetunion damals atomare Mittelstreckenraketen im Osten Europas stationiert, die es bisher nicht gegeben hat, das waren ja Waffensysteme, die waren neu, dann behalten wir uns vor, das auch zu tun, wenn wir nicht in einem bestimmten Zeitfenster zu einer vertraglichen Vereinbarung darüber kommen, dass auch ihr eure Waffen wieder zurückzieht. Das war der sogenannte NATO-Doppelbeschluss, unterstützt von Helmut Schmidt, der CDU-CSU und dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und vielen anderen, britischer Premierminister, französischer Staatspräsident. Ich glaube nur, dass wir mit Putin keinen Vertragspartner an der anderen Seite haben, auf den wir vertrauen können. Denn er hat ja diesen ursprünglichen Vertrag gebrochen und bestreitet bis heute, dass es so ist, obwohl die Faktenlage eindeutig ist. Deswegen glaube ich, dass eine solche Verhandlungslösung, wie sie in den 80er Jahren im Raum stand und ja dann am Ende auch erfolgreich war, die Waffen sind ja komplett vernichtet worden auf beiden Seiten, dass eine solche Verhandlungslösung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir diese Lücke schließen und ich fand es gut, dass der Bundeskanzler diese Entscheidung getroffen hat, dass man so über so etwas im Deutschen Bundestag berichtet und nicht erst auf Pressekonferenzen am Rande von irgendwelchen NATO-Gipfeln. Das habe ich auch zu kritisieren, aber die Entscheidung an sich war richtig
und
wird von uns unterstützt.
Wobei es um konventionelle Mittelsteckenraketen
geht. Es geht ohne atomare Überwachung.
Das möchte ich nochmal betonen. Ja. Andrew Nessen, ist das aus Ihrer Sicht alternativlos?
Ja, auf jeden Fall. Erstens müssen wir einen Unterschied machen zwischen den 80er Jahren und heute. Damals herrschte Stabilität und diesen nuklearen Säbelrasseln, was wir stets aus Moskau hören und auch die Übungen, die stattfinden, das ist eine ganz andere Dimension, sprich gar nicht von der Tatsache, dass es einen heißen Krieg gibt in der Ukraine. Aber was wichtig zu erkennen ist, wenn die Stationierung und Option der Russen nicht beantwortet werden, das ist die Eskalationsgefahr. Dann sieht Putin eine Möglichkeit, mit militärischer Macht politisch zu erpressen. Die Eskalationsgefahr liegt darin, wenn man keine Option hat zwischen Nichtstun und den neuen nuklearen Streitkräften, die Amerika aufstellt, in Wyoming und sonst wer zu benutzen. Denn das ist nicht so glaubwürdig. Also die Eskalationsgefahr besteht eher darin, nichts zu tun, sich erpressen zu lassen.
Ralf Stegner, noch 30 Sekunden dazu, bitte.
Also von nichts zu erpressen, dann habe ich nicht gesprochen, sondern von Abrüstungsbemühungen, die übrigens nie zwischen Freunden stattfinden, sondern immer zwischen Gegnern und so stabil, weil ich in den 70er Jahren
übertragen habe. Da sehen Sie Optionen bei
Wladimir Putin? Vertrauen voraussetzen.
Naja, und was die Fakten angeht, da sind wir bei Trump schlechter vor und bei Putin auch, wir müssen es trotzdem tun. Also insofern glaube ich, gegen Diplomatie und Anstrengung kann niemand was sagen, im Gegenteil, die sind dringend notwendig.
Präsidentschaftswahlen in den USA, Schicksalswahl auch für Europa. Diese Frage haben wir diskutiert jetzt in den letzten anderthalb Stunden hier im Deutschlandfunk und zwar mit dem Politikwissenschaftler Andrew Dennison, Jürgen Hart von der CDU, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, der Unionsbundestagsfraktion, und mit Ralf Stegner, gerade zuletzt gehört, von der SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Ja, ich danke Ihnen, meine Herren, für diese lebhafte Diskussion, auch Ihnen, meine liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Anrufen und fürs Mitdiskutieren. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Oliver Heckmann. Danke Ihnen nochmal und Ihnen einen schönen Tag.